Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hat am heutigen Mittwoch, den 28. Juli, eine Konferenz einberufen, die sich mit der Situation der Roma in Frankreich beschäftigen soll. Vorausgegangen war der Tod eines 22-Jährigen, der in Frankreich sogenannten Jean du Voyage. Vor zwei Wochen soll der junge Mann in der Stadt Saint-Aignan nach einem Diebstahl mit seinem Auto eine Polizeisperre durchbrochen haben. Dabei wurde er, wie es hieß, aus Notwehr von den Polizisten erschossen. In Folge kam es in Saint-Aignan zu gewaltsamen Protesten, bei denen unter anderem Fahrzeuge und öffentliche Gebäude beschädigt wurden. Sarkozy hat angekündigt, illegale Wohnlager der Roma in Frankreich räumen zu lassen. Mehrere tausend Menschen wären von den Räumungsaktionen betroffen. Die Opposition wie auch Menschenrechtsorganisationen werfen Sarkozy Rassismus vor. Sein Ziel, die Jean du Voyage als Sündenböcke abzustempeln, sei ein billiger Versuch, von der Spendenaffäre seiner Partei abzulenken.
Nach einer Welle teils gewaltsamer Proteste erhalten die Millionen Textilarbeiterinnen in Bangladesch mehr Geld. So steigt der gesetzliche Mindestlohn für die Arbeiterinnen fast um das Doppelte. Von knapp 1.700 Taka, also etwa 19 Euro, pro Monat auf 3.000 Taka, etwa 34 Euro. Darauf einigte sich eine Dreiparteienkommission aus Regierung, Arbeitgebern und Vertretern der Textilarbeitergewerkschaft. Zuvor waren rund Zehntausende Textilarbeiterinnen auf die Straße gegangen. Zahlreiche Fabriken hatten die Produktion eingestellt. Ursprünglich hatten die protestierenden Arbeiterinnen eine Erhöhung des Mindestlohns auf 5.000 Taka im Monat verlangt. In Bangladesch arbeiten etwa 3 Millionen Menschen in Textilfabriken. Die überwiegende Mehrheit sind Frauen. Mit ihren Exporten erwirtschaftet die Textilindustrie rund 80% der Deviseneinnahmen Bangladeschs und ist damit eine Schlüsselindustrie in dem verarmten südasiatischen Land. Wegen der vergleichsweise extrem niedrigen Löhne lassen auch zahlreiche internationale Firmen ihre Waren in Bangladesch produzieren. Abnehmer der Kleidungsstücke im Westen sind unter anderem Markenunternehmen wie das Bekleidungsgeschäft H&M, die französische Supermarktkette Carrefour oder der Jeanshersteller Levi's Strauss.
Der britische Premierminister David Cameron kritisierte die Regierungen Frankreichs und Deutschlands für ihre Haltung bezüglich eines EU-Beitritts der Türkei. In einer Rede vom 27. Juli warnte Cameron davor, Ankara aus dem Club der EU-Länder auszuschließen. Frankreich und Deutschland würden gegenüber der Türkei eine Politik der Doppelmoral führen. Es sei nicht hinzunehmen, dass die Türkei in der NATO die europäischen Grenzen beschütze, andererseits nicht in die EU aufgenommen würde. Im Hinblick auf die EU-Sanktionen gegenüber dem Iran merkte Cameron an:
Welches europäische Land hätte wohl die größte Chance, den Iran von seinem Atomprogramm abzubringen? Natürlich die Türkei.
Am heutigen Mittwoch ist auch der deutsche Außenminister Westerwelle zu Besuch in der Türkei geladen. Am Dienstag bekräftigte Westerwelle, dass ein EU-Beitritt der Türkei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sei.
Wegen grober Verletzung seiner Dienstpflichten muss sich der britische Polizist Simon Harwood vor einer polizeiinternen Disziplinarkommission verantworten. Das berichtet die englische Zeitung The Guardian in ihrer Online-Ausgabe. Harwood hatte am Rande der Proteste gegen den G20-Gipfel in London im vergangenen Jahr den Zeitungsverkäufer Ian Tomlinson, der auf dem Heimweg von der Arbeit in die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten geraten war, mittels Schlagstock und Bodycheck zu Fall gebracht. Wenige Minuten darauf war Tomlinson tot. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, der 47-Jährige sei an Herzversagen gestorben. Erst als ein Amateurvideo der Ereignisse auftauchte, wurde eine zweite Autopsie angeordnet. Sie ergab innere Blutungen infolge des Sturzes als Todesursache. Dennoch gab die Staatsanwaltschaft letzte Woche bekannt, dass gegen Harwood keine Anklage vor Gericht erhoben werde. Nach einer ausführlichen Untersuchung des Falles habe sich gezeigt, dass es keine reale Aussicht auf eine Verurteilung des Polizisten gebe, sagte der Leiter der britischen Staatsanwaltschaft. Familienangehörige des Opfers und Teile der britischen Presse zeigten sich indes enttäuscht. Sie bezeichneten die mangelhafte Untersuchung des Vorfalls und den Verzicht auf eine Anklage als Skandal und warfen der britischen Polizei institutionelles Versagen vor.
Der 28. Juli gilt in Peru als Gedenktag der Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1821. Während heute in Peru in vielen Städten große Unabhängigkeitsfeiern stattfinden, sind in vielen Regionen des Landes noch immer Nachwirkungen der Kältewelle zu spüren. Nach Angaben des peruanischen Gesundheitsministeriums starben allein in diesem Jahr 409 Menschen an den Folgen der extremen Kälte. Wir fragten Jimmy Merck von der Informationsstelle Peru in Freiburg nach den klimatischen Hintergründen und Auswirkungen der Kältewelle.
Peru ist ein Land, was seit einigen Jahren sehr stark unter den Klimaveränderungen leidet, ist eines der vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder der Welt Und als ich letztes Jahr in Peru war, habe ich auch Kontakt gehabt zu einer Bewegung, die sich dort gegründet hat gegen den Klimawandel, die so Zeugnisse aus verschiedenen Regionen Perus gesammelt haben, vor allem aus der Landwirtschaft. Und da ist ganz eindeutig, dass die Bauern sagen, die extreme Kälte ist stärker geworden, die extreme Hitze ist stärker geworden, die große Trockenperioden sind zu beobachten, die wir früher nicht kannten, und starke Überschwemmungen. Also die ganzen Wetterextreme haben in Peru in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Bauern sagen, also wir können gar nicht mehr genau sagen, wann wir säen, unsere Früchte ausbringen und so weiter. Und wir haben große Ernteverluste dadurch. Und also durch den Klimawandel, also den kann ich jetzt nicht erklären, weil ich kein Naturwissenschaftler bin, aber es ist klar, dass das sieht man auch bei uns in Europa und es ist in Peru eben noch stärker, dass diese extremen Wettersituationen zugenommen haben. Und dazu muss man natürlich sagen, dass in Peru die Menschen auch im Hochland, wo es ja durchaus Kälte gibt, an solche extremen Temperaturen nicht gewöhnt sind. Ich habe neulich mal gelesen, dass es 24 Grad, bis zu minus 24 Grad hatte in den Südregionen. Da war letztes Jahr schon so, dass viele, jetzt gerade um die Mai-Juni-Zeit auch, dass sehr viele Leute gestorben sind, Kinder, die eine Lungenentzündung bekommen haben, weil sie nicht genug Widerstandskräfte hatten. Und die Häuser haben keine Heizung, das ist klar, aber auch mit einer relativ guten Kleidung kommt man bei solchen Temperaturen natürlich nicht aus. Und es ist auch für Leute im Hochland auf einer Höhe von 3.000 bis 4.000 Metern eine ungewöhnliche Temperatur, die es früher so anscheinend nicht gab. Das berichten Leute aus Peru.
Was wird denn in Peru konkret unternommen, um den Leuten zu helfen?
Ja, eigentlich nicht ausreichend. Ich meine, das ist ja auch dann einfach nicht so schnell möglich, weil natürlich die Regierung sowieso nichts tut, um in den kleinen und in den entlegeneren Regionen zum Beispiel eine vernünftige Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Also das konzentriert sich alles auf die Städte überwiegend. Die Leute auf dem Land sind schlecht versorgt. Deswegen gibt es auch, also gesundheitlich und bildungsmäßig und viele andere Dinge stehen dort nicht so zur Verfügung wie an der Küste und in den Städten. Deswegen ist es ja auch immer noch so, dass Leute vom Land in die Städte wandern und die Armut in Peru auch ländlich ist. Das heißt also, die Leute in den Dörfern, die Kleinbauern, die sind arm und sind auch mangelernährt und haben keine gescheiten Gesundheits- und Bildungseinrichtungen zur Verfügung. Und so dass man sagen kann, die Regierung unternimmt nichts oder wenig für die Leute dann. Das ist natürlich in so einem Moment auch dann ganz schnell schwierig. Man müsste natürlich vorher schon für eine gescheite Infrastruktur sorgen, die den Leuten dann helfen kann.